Hallo Olli.
Hallo Wally.
Wer bist du?
Ich bin Olli, Begründer von Grob gesagt.
Begründer oder Mitbegründer?
Doesn't matter. Das ist echt die dümmste Frage der Welt.
Das ist doch wichtig, wenn es zu Fakten kommt.
Es ist kein Fakt, das ist eine Meinung.
Okay. Also bist du jetzt Gründer oder Mitbegründer?
Für mich ist das egal. Das ist, ja.
Du musst jetzt aufstehen und gehen.
Ah, oh ja, stimmt. Okay, ich gehe jetzt.
Okay, you know what? I'm done here. Wenn, ja, also herzlich willkommen. Wenn jemand nicht weiß, worüber wir reden, wir schicken euch oder wir senden euch. Wir packen euch den Link in die Shownotes auch. Vom kürzesten Interview, was Thilo Jung jemals geführt hat. Mit dem Gründer oder Mitbegründer von Wikipedia, Jimmy Wales.
Genau, er hat es geschafft, bei Sekunde 48 des Videos zu gehen. Und ja, ich glaube, wir können uns auch eine Meinung darüber sparen. Es ist einfach sauwitzig.
Das ist auf jeden Fall ein schöner Crash-Out-Auftritt.
Auf jeden Fall. Danke fürs Hochladen davon.
Auf jeden Fall. Ja, das Outro ist länger als sonst irgendwas in diesem Video.
Ja, der Abspann mit den Spendern der Folge dauert die restlichen 3 Minuten des Videos.
Ja. Ich finde den Diskussionsauftakt auch gar nicht so schlecht. Also ich finde die Frage ist natürlich ein bisschen naiv, aber das ist natürlich auch immer das Konzept von Thilo Jung.
Aber ja. Er war offensichtlich nicht darauf vorbereitet, wo er da hingeht, weil Thilo... Er
wollte keine naiven Fragen.
Ja, so anfängt. Aber es hat ihn halt
ausreichend gebrieft.
Straight getriggert. Ich kenne auch die Hintergründe davon gar nicht, um ehrlich zu sein. Ist mir auch ein bisschen egal.
Wer Wikipedia jetzt gegründet hat und mitbegründet hat.
Wenn man Wikipedia fragt, lustigerweise steht im Deutschen und im Englischen bei Jimmy Wales, dass er Mitbegründer ist. Wenn man dann aber dann runter in die Geschichte geht, haben die das offensichtlich einfach zusammen gegründet. Oder hatten ein gemeinsames Vorprojekt, aus dem dann Wikipedia entstanden ist. Also, ja.
Vielleicht wird es auch täglich auch geändert und morgen steht schon wieder was anderes drin.
Ja, so scheint es zu sein. Was ich mitbekommen habe, hat Jimmy Wales sich auch da in letzter Zeit für eingesetzt, dass da wieder, weil da halt, es gibt ja immer so Themen auf Wikipedia, wo sehr viel Streit herrscht. Unter anderem der Artikel oder Nicht-Artikel Genozid in Gaza, wo eben der Artikel kann halt, glaube ich, laut ihm nicht veröffentlicht werden, ohne dass es da irgendwie wirklich Fakten zu gibt oder halt ein Gerichtsurteil, aber das wird halt doch dann immer wieder versucht. Und er hat sich da ein bisschen eingesetzt, da die Diskussion etwas zu mäßigen und mal bei den Sachen zu bleiben, die wirklich feststehen, die nicht in aktueller Diskussion sind.
Ja.
Ich würde vielleicht das auch direkt nehmen, um noch einmal kurz in unsere letzte Folge zurückzuspringen, wo wir über Friedrich Merz' Aussage zum Stadtbild gesprochen hatten. Und ich hatte da aufgebracht, dass Leute darüber gesprochen haben oder dieses Goebbels-Zitat in die Diskussion mit eingebracht haben, wo eben Goebbels zum Straßenbild geredet hat. Und ich würde ein bisschen diesen Vergleich zurücknehmen wollen, weil ich finde, es ist schon eigentlich überhaupt nicht angemessen, Friedrich Merz mit Josef Goebbels zu vergleichen, der Reichspropagandaminister im Nationalsozialismus.
Und ja, aber hast du ihn verglichen? Also ich würde dich da jetzt
fast ein bisschen Schutz nehmen. Ich finde auch... Ich meine,
du hast diese Narrative so ein bisschen nebeneinander gestellt.
Ja, aber das ist aber halt genau das Problem. Es ist halt... Also ganz oberflächlich gesehen kann man natürlich die Narrative nebeneinander stellen, aber man vergisst halt eben den entscheidenden Unterschied im Inhalt der ganzen Sache. Und Goebbels hat halt eben die Juden da als Parasiten entmenschlicht und hatte eine klare Vernichtungsabsicht dahinter. Und Merz wählt vielleicht eine ähnliche Rhetorik, aber in einer doch ganz anderen historischen Situation. Und ich finde, man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein, weil es ist immer so dieser Holocaust-Vergleich, den man sehr gerne aus der Tasche zieht. und ich damit ja quasi getan habe. Und genau das möchte ich eigentlich zurücknehmen.
Ja gut, da will ich dir nicht widersprechen. Ich hatte eigentlich auch was zur Stadtbilddebatte mitgebracht, aber ich glaube eigentlich, dass das jetzt mittlerweile schon so weit zurückliegt, dass wir das nicht unbedingt weiter besprechen müssen. Ich fand es ganz interessant, wie die Rechtskonservativen von Parlament bis Spiegelkolumne diese Empörung oder diese aufgekommene Empörung so ein bisschen als inszeniert betrachtet haben und die Wahrhaftigkeit der Tatsache verkennen, dass Merz unsere letzte Chance gegen eine mitregierende AfD ist und der auf gar keinen Fall ein Rassist ist. Aber Merz hat jetzt ja selber nochmal sich das nächste Fettnäpfchen oder eigentlich mehrere nächsten Fettnäpfchen schön mitgenommen. Er hat zum einen ist er über Brasilien hergezogen. Ich hab einen Kumpel, der hat letztens in Rio Urlaub gemacht.
Ja.
Und den habe ich dann gefragt, ob es da wirklich so schlimm ist. Also ich habe ihm diesen Take von Merz halt geschickt. Und er fand es ganz schön in Rio. Aber Merz hat ja auch über Belém geredet, was ja nicht unbedingt der gleiche Ort ist.
Man muss kurz dazu sagen, Merz hat Journalisten, die mit ihm, also ich meine, es waren dann deutsche Journalisten, die mit ihm in Brasilien waren. Auf
ja,
der
genau, er hat davon erzählt, wie er Journalisten gefragt hat.
Genau, ob sie so gerne noch länger dort bleiben würden.
Genau.
Und die hat wohl niemand die Hand gehoben und er meinte eben, dass es in Deutschland super schön ist und er froh ist, zurückzukommen.
Ja. Ich weiß auch gar nicht dann, welchen Punkt er dann auch dadurch dann weiterhin gemacht hat. Es hat nur dann auch wieder ein Echo gegeben der Weltklimakonferenz oder diese Aussage kam zur Weltklimakonferenz dann auch. Und der Lula, der Präsident von Brasilien, hat ihm dann auch gesagt, er gibt ihm für seinen nächsten Aufenthalt dann ein paar Tipps. Reisetipps und Ziele mit, damit er eine bessere Zeit hat.
Und dass er glaubt, dass in Berlin nicht mal 10% der Kultur vorhanden ist, wie in Para, dem Bundesstaat, in dem das stattgefunden hat.
Er ist halt anders.
Ne? Aber man muss sich das echt mal wieder...
Brasilianische Tanzbar sind halt unterschiedliche Paar Schuhe.
Man muss sich das echt auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden jetzt über den 30. Weltklima, oder? Das heißt doch dieses COP, oder?
Ja.
30 ist wahrscheinlich das 30. Jahr, in dem quasi der Welt, die Weltklimakonferenz stattfindet. Und inhaltlich habe ich von bis außer diesem Gossip tatsächlich davon nichts mitbekommen. Ich habe keine Ahnung, was da besprochen wird. Und es wird am Ende wahrscheinlich wieder eine Abschlusserklärung geben, die genauso nichtssagend ist und schon gar nichts bringend sein wird, wie bisher immer. Aber da treffen sich 190 Länder. Und sprechen eigentlich über, naja, die Zukunft des Weltklimas und wie die vermeintliche Menschheit, die es da eben nicht gibt, damit umgeht. Und es passiert halt nichts außer Gossip.
Also ich habe heute Morgen Nachrichten gehört und darum ging es auch. Also es ging zum einen um die Merz-Äußerung dafür, dass er sich nicht entschuldigen wird. Wir müssen vielleicht dazu sagen, wir nehmen am 20. November auf und ich weiß, dass Deutschland 1 Milliarde Euro in einem Zeitraum von 10 Jahren zahlen wird zur Erhaltung des Regenwaldes, weil das dem Lula immer so wichtig ist. Ich glaube, das ist ein richtiges Thema von ihm, was er so voranpusht. Ich glaube, ist der noch im Knast, der Bolsonaro?
Da gibt's auf jeden Fall Prozesse.
Oh, hätte ich jetzt auch mal recherchieren können, ja. Sein mittlerweile oder halt verurteilter Gegenkandidat Bolsonaro, der war ja da immer einer, der dem Regenwald nicht unbedingt zuträgliche Politik gemacht hat, sage ich mal, sondern eher einen auf Abholzung und Nutzfläche in den Vordergrund gestellt hat. Und dem Lula ist eben dieses Anliegen sehr wichtig und es soll so eine Absichtserklärung auch wieder geben im Hinblick auf den Rückbau der Verwendung von fossilen Energieträgern. Aber ja, wie gesagt, also ob es das in die Abschlusserklärung schafft, ist auch noch offen. Der Bundesumweltminister, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie er heißt, Schneider?
Ja, oder?
Echt? Hast du eine Live-Recherche gemacht?
Haben wir nicht letztens über den gesprochen?
Kann sein. kann sein. Der hat auf jeden Fall vorgeschlagen, dass das auf jeden Fall in die Absichtserklärung kommt. Aber ExpertInnen sagen, dass das eher unrealistisch ist. Und ich würde auch sagen, wir bewegen uns weg von Friedrich Merz. Er hat schon wieder viel zu viel Platz in diesem Podcast bekommen. Und hin zu Themen, die wir besser und besser vorbereitet haben und wo wir nicht nach
Listennamen ringen. Also direkte Live-Recherche, Ergebnisse. Carsten Schneider ist Bundesumweltminister und Bolsonaro sitzt nicht im Gefängnis, sondern im Hausarrest, weil er zu 27 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt wurde wegen seiner Rolle bei dem Putschversuch nach der, also quasi diesem Äquivalent zum 6. Dezember in den USA.
Zum Kapitolsturm.
Ja. Gab es in Brasilien auch. Genau. Aber
super. Soweit keine Fake News verbreitet.
Ja. Ich wollte noch einmal ganz kurz auf dieses, doch nochmal zu dem Stadtbild zurück, weil ich habe mir nämlich angeschaut, es ging ja so Statistiken damit rum, wie kriminell gewisse Ausländergruppen sind. Und ich habe eine ganz einfache Recherche dazu betrieben und habe mir nämlich auf, wie heißt diese Internetseite, statista.de angeschaut, was denn, also die Statistik zur Ausländerkriminalität. Und da steht ein sehr langer Erklärungsartikel dazu, der eigentlich sehr gut erklärt, warum man diese oder wie man eigentlich diese Statistiken einordnen muss. Weil es gibt tatsächlich erhöhte Zahlen an Ausländerkriminalität in gewissen Kriminalitätsbereichen. Vor allem in Eigentumsdelikten, was natürlich da nahe liegt, dass es dann auch mit einer vermehrten Armut unter migrantischen Bevölkerungsanteilen einhergeht. Aber es werden wirklich zig Punkte aufgeführt, dass zum Beispiel der Anteil junger Männer, die quasi generell eher kriminell sind, also zwischen 18 und 45, gerade bei den Bevölkerungsgruppen, die sehr stark in dieser Statistik auftreten, eben extrem hoch ist. Und eben dann so Punkte wie Armutsgefährdungsquote ist höher, generell ist sind die Lebensverhältnisse prekärer. Und auch eben dieser Diskussionspunkt von Racial Profiling, also dass die Kontrollintensität der Polizei und die Anzeigebereitschaft bei Straftätern höher ist, wenn sie Ausländer sind.
Was gar nicht. Scheinen ganz schön viele Variablen damit reinzuspielen.
Genau, also es ist komplett unangebracht, diese Statistiken einfach herzunehmen, die teilweise auch einfach fake sind, die da im Umlauf sind. Das kommt noch dazu. Und das soll ja gar nicht davon ablenken, dass man ja darüber sprechen können soll, meiner Meinung nach. Aber man muss halt da schon extrem vorsichtig sein. Und das ist halt meistens nicht der Fall. Aber lassen wir das gut sein.
Ja. Was hast du uns sonst so mitgebracht? Oder soll ich jetzt mal anfangen? Ich würde über das sehr aktuelle Thema der Epstein-Files reden, wenn du jetzt mich lassen würdest.
Ja, bitte.
Also nach einem ewigen Hin und Her hat jetzt ja zunächst das Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf gebilligt, den Epstein Transparency Act oder so, und hat ihn zur Verabschiedung in den Senat gereicht, und Trump hat ihn jetzt auch schon unterschrieben, das habe ich heute Morgen auch in den Nachrichten gehört.
Ja, gestern, glaube ich.
Bedeutet, die Epstein-Akten, die Epstein-Files werden publik gemacht, woraufhin ja zunächst die MAGA-Bewegung gepocht hat und jetzt wieder die demokratische Opposition das wollte. Gründe für die Zurückhaltung werden immer so ein bisschen verschwörungstheoretisch schnell herbeidiskutiert, dass eben Trump selber da drin vorkommt oder ranghohe Beamte, Wirtschaftler und so weiter, und die eben alle nicht wollen, aus einer elitären Position heraus, dass rauskommt, dass die von Epsteins Prostitutionsring mit Minderjährigen irgendwie damit was zu tun hatten. Für mich interessant dabei ist vor allem die Trumpsche Kehrtwende, würde ich jetzt mal sagen. Er hat ja wirklich Wahlkampf damit gemacht, dass man das publizieren sollte.
Ja.
Und die Demokraten das nicht wollen und die Demokraten diese angeblich böse Elite sind. Und jetzt ist es dazu eben gekommen, dass er selber so ein bisschen in Verdacht gerät, das bewusst zurückzuhalten, weil er selber drin vorkommt und ja selber auch, also die... Der die Washington Post oder der Washington Herald, ich weiß gar nicht. Gibt's denn, nee, den Washington Herald gibt's gar nicht. Das ist was von House of Cards, glaube ich. die werden ja immer mal wieder so persönliche Briefe oder auch so E-Mails veröffentlicht, wo dann so mitbekommen, also wo man so ein bisschen im Subtext lesen kann, ja, Trump wusste Bescheid über diese Mädchen und selber jetzt auch bei den letzten Veröffentlichungen ist ein gewisser Lawrence Summers ins Kreuzfeuer geraten, würde ich jetzt mal sagen, oder fast sogar ins Fadenkreuz. Kurz zu Lawrence Summers, das ist eine berühmte öffentliche Figur, der jetzt öffentlich am Pranger steht, gesagt hat, dass er sich von öffentlichen Aktivitäten jetzt auch zurückziehen wird. Er war unter Clinton Secretary of Treasury, also Finanzminister, was aber ein recht cooler Name ist für einen Finanzminister. Secretary of Treasury. Unter Obama war er Wirtschaftsberater und der war auch Präsident der Harvard University, also einfach ein einflussreicher Mensch. Und sein Fehler und sein Vergehen war jetzt nicht unbedingt, dass er mit Epstein Party gemacht hat und mit Minderjährigen Sex hatte, sondern eben ein kommunikativer Austausch mit Epstein bereits als dieser verurteilt war und im Knast saß. Er saß ja gar nicht so lange im Knast, aber vielleicht ist das auch eine gute Möglichkeit, nochmal diese Chronologie der Enthüllungen Revue passieren zu lassen und dann nochmal abschließend darüber zu diskutieren, was da jetzt eigentlich passieren wird, was in diesen Akten eventuell steht.
Was ich gelesen habe,
wie damit umzugehen ist.
Ist das Ministerium, was das veröffentlicht, es wird wahrscheinlich das Justizministerium sein.
Pam Bondi, ganz genau, ja.
Natürlich immer noch schwärzen wird. Und zwar immer mit der Begründung, dass du ja quasi bei laufenden Ermittlungen schwärzt oder schwärzen musst. Und damit kannst du ja alles schwärzen. Also die werden wieder, also das wird wieder veröffentlicht werden und das wird halt eben wieder nicht veröffentlicht werden.
Also ganz genau, jetzt nimmst du mir schon ein bisschen was vorweg, das wollte ich eben ganz genau auch so sagen. Es sind immer noch ongoing investigations, also laufende Ermittlungen. Es steht der Ministerin Pam Bondi frei, was da jetzt noch genau so geschwärzt wird und genau darauf kann sie sich eben berufen. Ich will jetzt noch einmal kurz die Chronologie durchgehen, falls Hörerinnen von uns das nicht gerade so auf dem Schirm haben.
Ja, ich.
Du auch nicht, ja gut. Also es kam zu einer ersten Verurteilung von Jeffrey Epstein 2008. Das wird der Sweetheart Deal genannt, weil das so ein bisschen nicht so streng gehandhabt wurde, wie man es vielleicht erwarten würde. Und natürlich da auch bestimmt eine Rolle spielt, dass dieser Mann sehr, sehr viel Geld hatte. Der hat mit Immobilien gehandelt, war einfach ein sehr einflussreicher Finanzier in den Staaten. Und er wird aber 2008 in Florida wegen der Anstiftung zur Prostitution Minderjähriger schuldig gesprochen. Der Deal war dann im Rahmen eines umstrittenen geheimen Deals ein Non-Prosecution Agreement, also dass man nicht weiter ermittelt mit der US-Bundesjustiz, damals unter Aufsicht von einem gewissen Alexander Acosta. Und damit entging Epstein einer möglichen lebenslangen Haftstrafe vor einem Bundesgericht. Die Strafe belief sich dann auf lediglich 13 Monate in einem County-Gefängnis, wo er auch relativ viel Freigang hatte. Dann kam es 2018 zu Enthüllungen des Miami Heralds, da kommt dieser Name her, von der Reporterin Julie K. Brown. Und diese Berichte enthüllten eben so eine gewisse mangelhafte Untersuchung der Fälle durch die lokalen Behörden in Florida, die missbräuchlichen Privilegien Epsteins während seiner sehr kurzen Haftzeit und eben diese generelle Existenz und die fragwürdigen Umstände des damals geheimen Deals mit der Bundesstaatsanwaltschaft. Und wesentlich war dabei auch, dass die Opfer von Epstein nicht über diesen Deal informiert waren und auch nicht angehört wurde.
Ist es normal, dass solche Deals auftreten? Also ich kenne mich wirklich mit dem amerikanischen Justizsystem gar nicht aus, aber das wird wahrscheinlich öfters angewendet, oder? Weiß ich nicht.
Ja, also mein Jurastudium beläuft sich auch eher auf Anwaltsserien aus den USA.
Ja.
Aber ja, also solche außergerichtlichen Vereinbarungen gibt's ja auch in Deutschland, dass man eben davor zu so einem Art Vergleich kommt. Meistens werden da aber, also wie ich das in meiner Wahrnehmung habe, die Opfer auf jeden Fall mit einbezogen und sind auch Teil des Vergleichs.
Es ist halt diese Möglichkeit, sich langwierige und teure Prozesse zu sparen und gleichzeitig halt die Möglichkeit für Leute mit Geld, sich ein bisschen frei zu kaufen, oder?
Genau, es ist ressourcenschonend auf beiden Seiten und also viele so berühmte Sportstars zum Beispiel, die wegen Vergewaltigung angezeigt werden oder wo es Gerüchte gibt, dass sie jemanden vergewaltigt haben, ja, die haben ja dann oft solche außergerichtlichen Vereinbarungen, ja, wo dann so ein NDA auch unterschrieben wird und man das Ganze eben nicht vor Gericht kommt und nicht unabhängig und objektiv aufgeklärt wird.
Und sie am Ende keine verurteilten Vergewaltiger sind.
Genau. Ja. Und natürlich hat so ein Mechanismus auch gewiss seine Berechtigung. Die Frage ist halt, ob er nicht von reichen und einflussreicheren Personen missbraucht werden kann, wie jetzt in diesem Fall. Und eben diese Enthüllungen des Miami Heralds führten auch dazu, dass das alles so ein bisschen ja in Frage gestellt wurde und erzeugte nationalen und auch internationalen Druck und veranlasste die Bundesstaatsanwaltschaft in New York diesmal zu einer weiteren Untersuchung gegen Epstein wegen Sexhandels und Verschwörung zum Sexhandel. Also wesentlich größer als so ein bisschen zur Anstiftung zur Prostitution. Da geht's dann schon auch so ein bisschen um, ja, Sexhandel steht ja schon in der Anklageschrift drin, oder auch so Menschenhandel. Dann wurde Epstein im Juli 2019 erneut verhaftet in New Jersey und angeklagt. In sozusagen Untersuchungshaft starb er und so, nach den offiziellen Angaben suizidierte er sich. Die VerschwörungstheoretikerInnen der Welt bezweifeln das aber stark und denken, er wurde gezielt ermordet oder dass da auf jeden Fall irgendwas shady gelaufen ist, damit er eben nicht auspackt und die großen Eliten, ja, an den Pranger gestellt werden oder diese dunklen Geheimnisse gelüftet werden. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht sagen, but these are the facts.
Ja, ich meine, diese Epstein-Sache, die gibt's ja schon seit Jahren und war im Wahlkampf wieder super wichtig und ich denke mir dazu immer irgendwie, es geht halt im Endeffekt meistens ja nicht wirklich um die Opfer, also auch um der ganze Diskurs um die Leute, die da schreien, so, ja, man muss das aufklären und so weiter und so fort. Für mich hat das immer so diesen Charakter von so einer Verschwörungstheorie, also auch wenn es keine Verschwörungstheorie ist, aber meine ich, geht es vielen Leuten darum, so den Eliten nachzuweisen, dass sie quasi so, ja, Kinderficker sind, was sie
auf blöd gesagt, genau,
teilweise dass ja man auch eben sind, diese, aber dieses ganze Narrativ hat für mich immer so eine, naja, diese Elitenverschwörung, die am Ende dann zu diesen so antisemitischen Stereotypen tendiert, dass es eben so die Reichen und Mächtigen gibt, die tun und lassen können, was sie wollen. Und also da ist es jetzt nicht das Kinderblut, aber es sind dann trotzdem die Kinder. Und die Leute steigen auf diese Erzählung ein oder wollen, dass das vermeintlich aufgeklärt wird. Gar nicht, weil sie irgendwie Kinder schützen wollen, sondern weil sie einfach dieses Narrativ brauchen, um sich die Welt zu erklären. Also ich glaube, es ist schon so eine zweischneidige Sache.
Ja, ganz genau. Da nimmst du mir jetzt auch schon wieder was vorweg, was ich auch sagen wollte. Es hat immer diese populistische Genugtuung, die so ein bisschen im Subtext mitläuft. Und es geht eben nicht um die Opfer. Ja. Ich habe jetzt in einem Fernsehbeitrag, ich weiß gar nicht, wo ich den gesehen habe, aber zum ersten Mal einen ganz kurzen Ausschnitt von tatsächlichen Opfern von Epstein gesehen, die sich dann dazu geäußert haben und eben die dann aber auch gesagt haben, dass sie sich freuen, dass diese Akten jetzt an die Öffentlichkeit kommen und dass man da eben ein bisschen Einblick gewährt bekommen hat, weil sie es eben noch nicht bekommen haben als Opfer.
Ja.
Natürlich ist das dann auch so ein systemisches Problem, wenn das nicht gewährleistet werden kann. Aber diese ganze Diskussion dreht sich, wie du sagst, so um diese populistische Genugtuung, dass man eben in der Bevölkerung, in der Unterschicht oder wie in der breiten Masse eben immer so von oben aufdoktriniert bekommt, wie man sich moralisch zu verhalten hat und dass die da oben sich aber eben nicht so verhalten und genau das Gegenteil machen und eben geheime Sexringe haben und Sexpartys schmeißen und mit Kindern schlafen.
Ja.
Oder Kinder vergewaltigen.
Und diese ganze Aufmerksamkeit, die man ja auch aus guten Gründen darauf lenken kann, eben um Kinder und Frauen zu schützen in dem Moment, wird meiner Meinung nach eben von diesen Leuten nicht da deswegen darauf gelenkt, sondern weil es eben ihr Verschwörungsbedürfnis befriedigt. Und das, ja, deswegen meinte ich auch diesen antisemitischen Charakter, den das am Ende hat.
Ja, jetzt müssen wir vielleicht auch nochmal kurz dazu sagen, dass es nicht unbedingt um Sex mit Kindern geht, sondern halt mit Minderjährigen. Also das ist nochmal ein Unterschied, ja, ob eine Person 8 oder 17 Jahre alt ist. Ja. Und es natürlich geht in eine ähnliche verwerfliche Richtung, aber eben es geht um 16- bis 17-Jährige, die da Opfer wurden. Und jetzt will ich aber trotzdem noch über Trumps Performance dazu reden, weil er auch eine ganz schöne Kehrtwende hingelegt hat. Der war ja zuerst so, der das so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen wollte und so die nachfragenden ReporterInnen so ein bisschen damit beschwichtigt hat mit so, ja, ich wollte jetzt immer noch drüber reden und das ist doch alles Bullshit und sein neues Narrativ oder Wording, was er ja die ganze Zeit benutzt, ist Democratic Hoax, also dass das ein, grob gesagt, ein demokratischer Bullshit ist, mhm, den die da vertreiben und alles, die Öffentlichkeit in die Irre geführt werden soll und da irgendwie nur ein bisschen Politik gemacht wird und er natürlich damit nichts zu tun hat, sondern eher eben der politische Gegner.
Aber da schwimmt der teilweise ja schon auch allein jetzt, weil sich ja auch einige Republikaner jetzt dafür ausgesprochen haben, das zu veröffentlichen. Und er da auch im gewissen Konflikt mit seiner Basis steht, weil da sieht man wieder so, wie sich dann teilweise doch der Hass dieses faschistischen Mobs, den halt die MAGA-Bewegung auch versammelt, in dem Moment, wo die Führer quasi dieses Narrativ nicht stark genug bedienen können, nämlich dass sie selbst gegen die Verschwörung vorgehen und den Anschein erwecken, Teil davon zu sein, tatsächlich auch nicht mehr in der Lage sind, das Ganze zu kontrollieren. Also so sie können das zwar instrumentalisieren in gewisser Weise, aber dieser Bewegungscharakter, der aus dem Volk rauskommt und so diese Elitenjagd, die Trump ja auch mit repräsentiert hat, oder er hat quasi in seiner Rhetorik zumindest immer gesagt, so ja, das Establishment und die Epstein-Geschichte wird veröffentlicht und so weiter und so fort. Also der Mob, der die vermeintlichen weltführenden Eliten jagt, sobald der in Zweifel stellt, dass seine politischen Führer da Teil von sein könnten, kann sich das auch gegen die wenden. Also das finde ich ziemlich spannend, weil sie glauben ihm einfach alles, jeden Bullshit, aber in dem Moment wird es ideologisch dann schwierig für ihn.
Ganz genau, es war jetzt auch zum ersten Mal, dass Trump so richtig gemerkt hat, wie Druck aus seiner eigenen Partei auf ihn gewirkt hat.
Ja.
Und er eben zu einer Entscheidung veranlasst wurde, die er selber nicht treffen wollte.
Und das in so einem Punkt, glaub, das musst du dir echt mal geben.
Ja. Nee, wenn es nach ihm gegangen wäre, glaube ich wirklich, dass er das weiterhin hätte unter den Tisch fallen lassen wollen, das Democratic Hoax nennen sollte und gesagt, die machen da aus einer Mücke einen Elefanten und wollen wir nicht über die wahren Probleme reden, also ein bisschen Whataboutism betreiben und genau, auf Druck der eigenen Partei oder der, also republikanischer Funktionäre, hat er sich dann eben zu einer Kehrtwende veranlasst gefühlt und jetzt werden sie veröffentlicht. Aber eben mit dem Zusatz, dass die republikanische Justizministerin Pam Bondi da immer noch die Hand drüber hat. Und also es werden, wenn ich da jetzt eine kleine Prognose wagen darf, es werden nicht so viele Fragen beantwortet werden, die man da eventuell hat, als dass neue Fragen aufkommen. Also es im Internet geistert ja auch rum, dass wie Clinton da jetzt auch mit drin hängt, wie Trump da mit drin hängt und so weiter. Diese Fragen, also ja, ich kann mich nur wiederholen, es werden nicht so viele Fragen beantwortet, wie neue aufkommen. Es werden einfach neue Konfliktlinien entstehen, neue Ungereimtheiten. Es wird Schwärzungen geben und niemand der politischen Elite wird da irgendwie, ja, vielleicht nicht niemand, aber Trump wird jetzt darüber nicht stolpern in seiner Präsidentschaft.
Vermutlich nicht.
Da bin ich
mir echt
ziemlich sicher.
Nein.
Ja. So ein Hot Take darf ich jetzt auch mal raushauen. Vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber so meine Intuition sagt mir eigentlich, Leute, chillt mal. Diese Akten wurden auch nicht veröffentlicht, weil das eben so ist.
Es ist halt so ein spektakulärer Schauplatz.
Genau. Wenn da so viel politischer Zündstoff drinstecken würde, dann wäre das schon rausgekommen. Es gibt ja Leute in dieser Administration, die haben sich das angeschaut und die haben dann nicht gesagt, oh, das dürfen wir nicht veröffentlichen, sonst steht Donald Trump scheiße da. Sondern die haben sich das angeschaut und gesagt, ja, glaub, da passiert jetzt nicht so viel. Also, ist eigentlich relativ nichtssagend. Wäre besser, wenn wir das nicht veröffentlichen.
Will mich dazu
nicht, dass
gar
die
nicht
Leute
äußern.
Noch mehr durchdrehen, als sie es eh schon tun.
Ja.
Ja, aber man darf gespannt sein. Pam Bondi hat jetzt 30 Tage Zeit.
Das zu veröffentlichen.
Zu veröffentlichen. Ja. Ja. Geschwärzt zu veröffentlichen.
Geschwärzt zu veröffentlichen, ja, genau, beides. Na gut, dann hätte ich jetzt noch so ein paar kleine, eher so, ja, weiß ich nicht, kleinere Themen. Dinge, die mir in den letzten 2 Wochen begegnet sind. Und ich fange mal an mit, genau, und zwar habe ich gelesen, dass in China Influencer, die zu einem gewissen seriösen Thema ihre Meinung kundtun, einen Universitätsabschluss haben und wenn nicht, mit bis zu 100.000 Yen bestraft werden können. Und ich finde das irgendwie eine saulustige Art oder eine interessante Art, mit diesem Problem umzugehen, dass quasi einfach jeder sein Gesicht in die Kamera hält und das ins Internet postet und einfach über irgendwas erzählt. Und das ist natürlich eine...
Gerade haben wir über die Epstein-Files geredet.
Ja, genau. Du müsstest das quasi, um irgendwie über rechtliche Urteile zu sprechen, müsstest du dann quasi ja Jura studiert haben. Und das ist natürlich in vielen Bereichen, die politisch sind, super problematisch, weil es ja eigentlich die Meinungsfreiheit einschränkt. Aber gleichzeitig ist es mit dem Problem, was man im Internet ja hat, dass wirklich Leute vollkommen unseriösen Nonsens, komplett erfundene Geschichten und einfach wirklich ihre, es ist ja nicht mal eine Meinung, es ist einfach nur Blödsinn, kundtun und damit quasi so den ganzen Diskurs und auch irgendwie die Qualität, inhaltliche Qualität zerstören, dass man das damit so ein bisschen unterbindet. Das ist natürlich eine klassisch autoritäre Strategie, aber irgendwo ist es natürlich gleichzeitig auch so eine Rückanbindung von Diskurs an eine gewisse, ich will nicht sagen Fakt,
willst du jetzt Wahrheit sagen?
Faktenautorität, aber an quasi einen Prozess der Wahrheitsproduktion, also der Wissenschaft. Also dass man eben, weil in gewissen Bereichen, zum Beispiel sagen wir jetzt mal Klimawandel oder sowas, wo es ja eine absolut eindeutige wissenschaftliche Position dazu gibt, würde man dann sagen, wenn du über Klimawandel im Internet sprichst und kein Abschluss dazu hast, also quasi, der dich darin wissenschaftlich ausgebildet hat, also wenn du eigentlich gar nicht den Hintergrund weißt, darfst du nicht darüber sprechen. Es ist natürlich gar nicht vorstellbar in einem liberalen System.
Ja.
Aber es ist zumindest eine Art, mit diesem Problem des, keine Ahnung, der Auflösung aller Fakten und des, es ist doch eh alles nur eine Meinung umzugehen. Was natürlich wahnsinnig destabilisierend auch für oder gerade für ein liberales System ist.
Absolut, die Abwägung, die du halt da machen musst und wo mein Urteil auf jeden Fall oder mein abschließendes Urteil auf jeden Fall eindeutig ausfällt, ist, also entweder du hast halt einen chaotischen Diskurs, wo die Wahrheit nicht so ganz eindeutig ist, oder halt ein autoritäres System. wenn du über Klimawandel reden willst, also ich habe auch nicht Ökologie studiert und bin froh, dass ich über Klimawandel reden darf. Aber ja, natürlich, es ist eine interessante Strategie, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin froh, dass ich darunter nicht, also dass ich mich nicht danach richten muss.
Ja, klar, sonst dürften wir hier auch über wenige Dinge reden.
praktisch über gar nichts.
Ja, ja. Nee, klar, es ist, ist natürlich nicht. Aber ich, als ich das gelesen habe, habe ich schon irgendwie kurz gelacht und dachte mir so, crazy.
Aber gibt's in China dann auch so viele Influencer? Ich dachte nicht, dass, also ich, so aus dem Bauch raus würde ich sagen, da ist eh alles im Internet so reguliert, dass man da nicht so...
Ja, die haben halt eine riesige Internetkultur schon und gewisse Dinge werden quasi dann zensiert. Aber es ist schon erstmal, kannst du schon erstmal halbwegs sagen, was du willst. Du hast natürlich immer so dieses im Hintergrund stehende Potenzial der Zensur, was natürlich auch schon mal für eine gewisse Einschränkung sorgt. Aber scheinbar haben die Probleme mit Fake News, lese ich daraus.
Ja.
Oder einfach mit unqualifizierten Beiträgen.
Dann, wie ist das, glaubst du, mit so Denunziationen in China? Hast du darüber? Das wäre ja mal ganz interessant.
Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ja eher, dass sie dann quasi so Posts oder Themen sperren, wenn das zu groß wird.
Ja. Aber da müsste ja die Kontrollbehörde so groß sein, dass die da.
China hat keine.
Alles durch keine, Filter laufen können.
Hat quasi eine passive Zensur. Also du musst nicht, wenn du ein Buch veröffentlichst, zur Zensurbehörde. Ja. Und das genehmigen lassen, sondern du kannst das Buch veröffentlichen und es wird dann, wenn es quasi.
Geprüft.
Ich glaube, erst wenn es tatsächlich halt in der Öffentlichkeit Anstoß findet und der Behörde nicht passt, dann wird es quasi, glaube ich, zensiert. Also es ist schon in dem Sinne eine liberale Zensur.
Ja, crazy. Ja. Keine Jobempfehlung, Influencer in China. Beziehungsweise nur mit Universitätsabschluss und dann.
Und dann auch nur in dem Thema.
Und dann nur noch das Thema. Mein Gott.
Dann
verrückt.
Habe ich noch einen Post gesehen, den ich auch spannend fand. Es geht um auf X, einen Tweet.
Ah, okay.
Es geht um Falschparken und Schwarzfahren. Und dann listet er auf, einmal fahren ohne Fahrschein, also in den öffentlichen Verkehrsmitteln, 60 Euro. Zweimal fahren ohne Fahrschein, 60 Euro und interne Meldung. Drittes Mal Anzeige, viertes Mal Geldstrafe, fünftes Mal Bewährungsstrafe, sechstes Mal Gefängnis. Also du kannst theoretisch sechsmal in einer Woche fürs Schwarzfahren ins Gefängnis kommen. Beim Parken, Parken ohne Parkschein, 20 Euro. Zweites Mal, 20 Euro. Drittes Mal, 20 Euro. Viertes Mal, 20 Euro. Fünftes Mal, 20 Euro. Und so weiter und so fort. Also.
Ah, Moment, aber da muss ich eingreifen. Irgendwann musst du ein MPU machen.
Wegen Parken? Parken ohne Parkschein?
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du irgendwann mal darauf geprüft wirst, ob du noch ganz dicht bist.
Naja, okay. Dann ist.
Wenn ich das mal so ein bisschen abwertend sagen darf. Ja, doch, ich glaube, also. Ist der Post, ich glaube, du kannst nicht immer, weil du kannst ja auch sozusagen eine Rechnung machen, ob ich mir ein Parkticket kaufe oder das Risiko eingehe, Strafe zu bezahlen. Kannst ja, so wie beim Schwarzfahren, kannst ja auch so Risikoabwägung, ja, wie oft werde ich kontrolliert, würde sich es lohnen, die Strafe zu bezahlen, was da natürlich dann die Hürde ist, ist, ja, beim sechsten Mal muss ich einen Anwalt anrufen. Und, also ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde es nicht so sagen, dass das so eindeutig für die Falschparkenden
okay, dann habe ich da wohl
so ausgelegt einen, ist. Ich würde, ich weiß nicht genau. Ich habe mal gehört, dass es da auf jeden Fall auch so einen Mechanismus gibt, dass du da irgendwo aufgeschrieben wirst und ich weiß nicht, ob du Punkte sammelst dadurch oder so. Aber also so Strafpunkte in Flensburg meine ich.
Ja, du bist ja nicht.
Ich glaube, irgendwann fragen sie dich schon so. Du weißt, dass du nicht parken darfst, oder?
Oder? Anzeige geht raus. Weißt du? Ja, gut. Also, vielleicht mag der Post auch nicht ganz richtig
sein. Na, die Diskrepanz wird ja trotzdem klar mit den 20 Euro und den 60 Euro und dass das ja auch ein Problem ist in Deutschland, dass wir Schwarzfahrer einsperren, die sich kein Ticket leisten können.
Ja.
Und da dann ja eigentlich auch nur Mehrkosten dann entstehen für Staat und seine Verwaltung.
Ich meine, genau, in die Kerb schlägt ja
ein bisschen besser regeln können. Das Deutschland-Ticket wird ja auch wieder erhöht.
Ah, ja, praktisch.
Ist anscheinend nicht genug Geld da. Hat man extra Sondervermögen Infrastruktur aufgenommen, aber die Verkehrsverbände sagen,
es reicht nicht.
Entweder die Kunden zahlen mehr oder er subventioniert mehr und der Staat sagt, gut, dann muss der Endverbraucher leider, tut mir leid.
Ja, das ist.
Das Ganze hat mit dem 9-Euro-Ticket angefangen. Kannst du dich daran erinnern?
Boah, ja, das war gut. Das hatte ich natürlich.
9 Euro.
Das kannst du ja schon
jetzt
auch zahlen.
Das wären jetzt 63, glaube ich. Bitte?
Das kann man dann schon auch zahlen, wenn man gar nicht fährt.
Ja.
Wenn wir aber gerade bei Thema, woher kommt das Geld für Soziales eigentlich sind, noch ein Tweet, den ich gelesen habe, der, ich weiß nicht, ich fand es einen spannenden Vorschlag. Er fragt zur Rente, weil da geht es ja auch gerade drum in Deutschland. Warum zahlen Maschinen eigentlich keine Sozialabgabe? Und das ist natürlich auch gerade diese Diskussion mit KI und immer noch weiter zunehmender Robotisierung. Es wäre ja eigentlich ganz nett.
Aber kriegen sie dann auch eine Rente?
Würde man, die Maschinen. Ja, das brauchen sie ja Gott sei Dank nicht.
Aus dem Schrottplatz. Musst du dann. Hier, kauf dir was Schönes.
Aber es ist natürlich, also der entscheidende Einwurf in diese Debatte. So, wie kann das sein? Klar haben wir eine alternde Bevölkerung, wo es immer schwieriger wird, aus den aktiven Arbeitern genug Geld abzupressen, um die Rente zu bezahlen. Wenn man jetzt mal ausschließt, dass man einfach immer mehr sich dafür verschuldet, was ja im Endeffekt auch nichts bringt. Wie es sein kann, dass wir quasi, ich glaube 1880 wurde die 8-Stunden-Woche eingeführt. Jetzt sind wir im Jahr 2025, also 145 Jahre später, immer noch die 8-Stunden-Woche haben. Die Produktivität ist natürlich enorm gestiegen. Also ich meine, 1880, was gab's da? Also
8-Stunden-Tag haben wir und 40-Stunden-Woche.
Ja, genau, aber das ist, was damals eingeführt wurde, die 40-Stunden-Woche. Mhm. Oder erstmal der 8-Stunden-Tag, das stimmt schon, aber das ist ja quasi die Basis der 40-Stunden-Woche, dass man, wenn man nur 5 Tage arbeitet, auf 40 Stunden kann. Kurzer Nachtrag hierzu, ich meine natürlich den 8-Stunden-Tag und damit die 40-Stunden-Woche bei 5 Tagen. Und der 8-Stunden-Tag wurde in Deutschland gesetzlich eingeführt 1918 und nicht 1880. Das Ganze ist aber eher ein spannendes Thema und vielleicht wert in der nächsten Folge nochmal besprochen zu werden. Aber dass quasi im politischen Diskurs um diese Sozialabgaben, Rente und so weiter und so fort nie die Frage gestellt wird, wie das eigentlich sein kann, dass der Wohlstand, der zunehmend quasi maschinell erzeugt wird, scheinbar nicht ausreicht, um jetzt in Anführungszeichen die paar Alten einfach mitzuversorgen. Und das ist
die paar Alten sind schon auch, also das demografische Problem.
Es schlägt natürlich
ja schon auch
in die Kerbe dieses Wertverhältnisses und das quasi in kapitalistischen Gesellschaften, es immer nach der Arbeit bewertet wird. Und wenn quasi eine Maschine die Produktivität steigert, das am Ende des Tages nicht direkt heißt, dass es mehr verfügbaren Reichtum in dem Sinne gibt. Es gibt natürlich mehr von allem, das viel leichter verfügbar ist. Aber am Ende des Tages die Verfügung darüber ist trotzdem nicht möglich.
Also im Endeffekt müssten einfach Unternehmen noch mehr bezahlen, oder? Also an Sozialabgaben. Das ist ja dann, weil die Unternehmen besitzen ja die Maschinen.
Das würde ja quasi nur heißen, dass, also jetzt in der Debatte, die hier aufgestoßen wurde, dass Unternehmen, die viel mit Robotern arbeiten, also zum Beispiel in der Automobilproduktion, betreiben ja oft Belegschaften von 2.000, 3.000, Menschen, Linien, die irgendwie 100.000 Autos im Jahr ausstoßen und also einen gigantischen materiellen Reichtum erzeugen mit sehr, sehr wenig Leuten. Und quasi den Zugriff auf diesen Reichtum zu bekommen, zum Beispiel für die Rente, das ist ja jetzt nur ein Beispiel, könntest du natürlich schon, indem du sagst, naja, du hast halt eine Maschinensteuer oder keine Ahnung, eine Abgabe, die eben in sehr hoch automatisierten Bereichen, wo vielleicht auch jetzt mit KI irgendwann gar niemand mehr arbeitet, wenn man so an diese Dark Factory denkt, wo tatsächlich die dann so, die konzipiert sind, dass gar kein Mensch mehr arbeitet, dass du wirklich das Licht abschalten kannst, und um den Strom zu sparen. Da bleibt ja am Ende des Tages dieser ganze riesige Anteil der Sozialabgaben, der immer über den Lohn geht, also quasi über das Brutto vom Netto, einfach aus. Aber im Endeffekt wird ja gesellschaftlicher Reichtum geschaffen, den man dann aber nur noch über Mehrwertsteuer besteuert und diesen ganzen sozialen Aspekt komplett ausklammert, obwohl das natürlich eigentlich Arbeitsplätze wären oder mal waren und so weiter und so fort. Ich finde das schon eine gute Debatte.
Also ich finde es auch einen sehr interessanten Input. Ich finde nur einen Punkt, den du jetzt gerade selber genannt hast, ist eigentlich das eigentliche Problem, nämlich dass die Sozialabgaben über den Lohn geregelt werden. Ich habe mir jetzt auch zur ganzen Rentendebatte, weil die ja auch gerade heiß kocht in Deutschland und so ein bisschen auch an den Horizont projiziert wird, dass eventuell die Koalition daran zerbrechen könnte, was ich nicht glaube, habe ich mir die Wohlstand für alle Folge dazu angehört von Wolfgang M. Schmidt und Ole Nymon. Die können wir auch sehr gerne verlinken, weil die das dann auch einmal genau an dieser Frage eben festmachen. Wieso müssen wir so viel von unserem Lohn abgeben, um in die Rentenkasse zu bezahlen, wo am Ende im Endeffekt dann eh nicht genug dabei rumkommt? Wieso gibt's nicht irgendwelche anderen Mechanismen, von, also angefangen über diese viel diskutierte Vermögenssteuer bis zur Finanztransaktionssteuer, um nur zwei Punkte zu nennen, die Wolfgang M. Schmidt da drin nennt, um mal diese Rentenkassen aufzufüllen. Weil wenn mir es gibt zwei politische Probleme, oder sagen wir mal sozialpolitische Probleme, vielleicht auch sozial-ökologische Probleme, die mir, seitdem ich aufs Gymnasium gekommen bin, auch schon in meiner Schülerlaufbahn immer wieder, die immer wieder angesprochen wurden, immer wieder diskutiert wurden und gesagt wurden, das ist ein Riesenproblem für die Zukunft. Das eine ist in Deutschland, es gibt zu viele Alte und zu wenige Junge. Also dieses demografische Problem, wo wir irgendwann unsere Umlagerente irgendwie, dass wir da irgendwann Probleme bekommen, weil es gibt zu viele Junge, die für zu viele Alte die Rente bezahlen über ihren Lohn. Das ist jetzt mit der aktuellen Regierung ein Moment, wo das einmal so ganz klar vortritt und die junge Union ja eigentlich diesen Generationenkampf komplett annimmt und sagt, nein, Moment, da bleibt nicht genug für die Jungen, deshalb kann das nicht sein. Das Rentenniveau muss gesenkt werden, die Rentner müssen weniger bekommen. Friedrich Merz sagt, Bro, so lassen sich keine Wahlen gewinnen. Da, weil es so viele Rentner gibt. Mhm. Das andere Problem ist der Klimawandel. Dass die Erde immer wärmer wird, die Meere sich aufheizen, die Polare abschmelzen, die Arten sterben. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Kerbe. Aber ja, dieses sozial-demografische, sozialpolitische Problem der Umlagerente tritt jetzt zum ersten Mal so richtig glasklar auf den Plan. Oder seit langem mal wieder so glasklar auf den Plan. Ja, also, dass Friedrich Merz irgendwie sich mit seinen jungen Abgeordneten überwirft.
Ich meine, du hast natürlich gerade jetzt zwei wichtige Probleme. Aber wenn wir jetzt mal dieses Klima- und Umweltthema, was natürlich auch mit den Maschinen zusammenhängt, außen vor lässt und sich jetzt mal erstmal auf die soziale Seite fokussiert, ist es ja schon spannend und genau darauf geht ja quasi auch dieser Tweet ein, dass es ja eigentlich in dem Moment, also die alternde Gesellschaft ist ja auch die sich automatisierende Gesellschaft. Also man müsste sagen, ja, gar kein Problem. Klar, die Leute werden älter und es ist immer ein immer größerer Anteil der Bevölkerung, der nicht mehr aktiv arbeitet. Aber dafür haben wir einen immer größeren Anteil an Arbeit, der einfach schon mechanisiert, automatisiert und inzwischen auch quasi artifizialisiert wird. Also tatsächlich auch die Programmsteuerung inzwischen immer autonomer abläuft. Und am Ende des Tages geht es ja darum, dass du mit Gesundheitsdienstleistungen versorgt bist, dass es quasi ausgestattete Krankenhäuser gibt, wo natürlich immer noch viele Menschen arbeiten müssen, aber gleichzeitig hast du irgendwie eine Landwirtschaft, wo 1% der Bevölkerung nur arbeiten muss und der Großteil der Maschine, der Arbeit einfach von Maschinen geleistet wird. Auf der anderen Seite hast du eine Industrie und einen Bergbau, wo sau wenig Leute arbeiten und vor allem Maschinerie die Arbeit übernimmt. Also quasi so die Grundlagen der materiellen Reichtumsproduktion, die sind irgendwie mit sehr wenig Menschen heutzutage schon leistbar. Aber gleichzeitig hast du natürlich die Sache, dass das sich nicht niederschlägt irgendwie in der Verfügbarkeit davon. Also dadurch
dass ich total,
immer alles über Geld organisiert wird und in diesen Bereichen quasi halt wenig Geld verdient wird und die Produkte billig sind, kann auch niemand irgendwie Geld davon abzweigen, um das dann am Ende allen wieder zur Verfügung zu stellen. Also das ist ein super, also einer der zentralen Mechanismen des Kapitalismus, der über den eben nie gesprochen wird, ist, dass eben quasi eigentlich alles immer mehr wird und gleichzeitig man sich das trotzdem als Gesellschaft nicht leisten kann.
Hinten raus weniger rauskommt.
Scheinbar weniger rauskommt, obwohl, also objektiv gesehen ja auch, wenn du dir die Produktionsstatistiken anschaust, es wird immer mehr von allem produziert. Und trotzdem sollte es scheinbar gleichzeitig nicht reichen.
Ja, aber auch die Zahl der Milliardäre steigt, Olli. Vielleicht wirst du einfach Milliardär und musst dich darüber nicht...
Also Aktien. Es entsteht ja Leute kauft Aktien, dann habt ihr auch kein Problem mit Rente.
Ja, genau. Kauft Aktien am besten in Millionenhöhe, dann habt ihr kein Problem.
Genau, warum investiert ihr einfach nicht mit 18 die Millionen. Eine Million in Aktien, dann habt ihr auch am Ende des Lebens, am Lebensabend auch kein Problem.
Also genial, du solltest Finanzminister werden. Ja. Secretary of Treasury.
Lindner hatte recht.
Nein. Nein. Weiß nicht. Vielleicht hat er auch mal mit einer Aussage recht.
Nein, das meine ich auch gar nicht.
Hast du noch was?
Nein.
Hast du noch was auf X gelesen? Nope. Ich habe noch eine Empfehlung. Auch wegen unseres Podcasts und den hier besprochenen Themen. Ich habe mir in der letzten Zeit die neue South Park Staffel angeguckt. Habe ich durchgebinged. Ist ja auch nicht so lang. Und es sind auch irgendwie 2 Staffeln. Ich weiß nicht, warum die da 2 Staffeln. Ich glaube, das hängt irgendwie mit ihrem Deal mit Paramount zusammen. Aber ja, es ist natürlich wieder sehr derb, wie von South Park in den 26 Staffeln davor gewohnt. Sehr derber Humor, sehr schmutzig. Den Leuten steht die Scheiße an der Nase. So deutlich muss man sagen, um auch mal bildlich zu sprechen. Aber es ist recht interessant, weil sie neben diesen ganzen US-amerikanischen politischen Figuren, dem Nahostkonflikt, der damit einhergehenden Diskussion von Jüdinnen und Juden in Amerika und dass die sich dazu so genötigt fühlen, sich dazu zu äußern. Das wird auch einmal aufgegriffen. Sehr, sehr, sehr gelungen, finde ich. Gleichzeitig auch Polymarket. Also diese ganzen Themen werden da so toll verbunden, die wir auch hier schon besprochen haben. Und ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn euch so das bisschen in eurem Geschmack trifft. Natürlich, wenn man sonst davor South Park nicht so mochte, dann mag man diese Staffel jetzt auch nicht. Ich finde auch so, die großen Lacher bleiben auch eigentlich aus, aber es ist schon auch sehr, sehr witzig. Also Donald Trump und J.D. Vance werden mit echten Fotos dargestellt. Also der Trump-Charakter hat Bilder von Trump auf seinem Kopf und der Mund öffnet sich ja immer so, dass der Kopf so sich hebt. Das passiert dann auch. Ja. Aber es ist Trump. So.
Okay.
Du schaust da schon auch so und denkst, Jimmy Kimmel wurde doch erst weggecancelt. Wie kann das jetzt möglich sein?
Schauen wir das an.
Und deshalb, es ist wirklich gut. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Und ja, eben so ganzen Themen, die wir auch so ein bisschen am Rande mal besprochen haben, von eben, gerade fällt mir eigentlich nur Polymarket ein, wird da einmal so richtig schön auf die Schippe genommen und natürlich auch dieses Podcasten und dieses Charlie Kirk, das war ja ein Ding, da haben sie irgendwie den Braten so richtig gerochen und noch bevor Charlie Kirk erschossen wurde, haben die ja so eine Folge über ihn gemacht. Und eben, ja, dieses ganze Prozedere von diesen, ja, durch die College-Touren oder durch die Unis-Touren und debattieren oder so Pseudo-debattieren eigentlich. Also sie nehmen es schon gut auf die Schippe. Ich will jetzt auch gar nicht weiter tiefer drüber reden, sondern schaut es euch einfach selber an, wenn ihr daran Interesse zeigt.
Na gut, wir haben fast wieder eine Stunde voll. Jetzt doch. Lassen wir es dabei, oder?
belassen wir es dabei. Ich möchte mich an der Stelle entschuldigen, falls in meinen Hintergrundgeräuschen Baustellenlärm zu hören war, weil ich habe über mein Mikro schon auch viel Klopfen und Bohren und so gehört. Unter mir wird gebaut, neben mir wird gebaut, überall wird gebaut. Bei mir ist eine einzige Baustelle, also seht es mir nach, wenn es zu Audio-Einschränkungen,
Störungen
dahingehen kann.
Bauminister, dann gibt es nämlich einen generellen Baustopp in Deutschland.
Es gibt einen generellen Baustopp. Ich glaube, so wird man nicht Bauminister, wenn man das ankündigt. Ich muss mir da ein bisschen ein subtileres Programm überlegen.
Die konventionellen
Methoden. Am besten gleich Bundeskanzler und dann eben mit der Richtlinienkompetenz, wie Merz es auch angekündigt hat, zu sagen, alle Baustellen stopp. Zumindest mal alle Straßenbaustellen.
Einfach alle lauten Bauarbeiten.
Unglaublich.
Alles, was leise ist, ist ja okay.
Stuttgart 21 wird jetzt auch schon wieder auf unbestimmte Zeit verlängert.
Ah ja.
Und das Projekt heißt immer noch Stuttgart 21.
Abriss.
Willst du mich veräppeln,
ey? Wir könnten es Abriss 36 nennen.
Geplante Kosten waren 4 Milliarden Euro. Jetzt sind wir bei 11 Milliarden. Das ist mehr als doppelt so viel. Leute, wir müssen besser planen und besser bauen. Aber so nicht. Da muss ich irgendwas ändern.
Ja,
Baustopp-Partei, Walli.
Alles wird teurer, auch die Baustellen. Ich meine, wenn die Leberkassemmel für die Bauarbeiter doppelt so teuer geworden ist, wird natürlich auch das Projekt am Ende doppelt so teuer. Ist ja klar.
True that, ja, die Lebenshaltungskosten sind natürlich.
Ja, also man muss sich bei den Zahlen natürlich auch bewusst sein, dass es eben, also das, es wird natürlich irgendwann bemessen zu einem aktuellen Preis und so ein Projekt dauert dann 20 Jahre und in den 20 Jahren also steigt natürlich der Preis für alles und deswegen, also das ist auch ein Teil, warum es teurer wird. Das ist natürlich auch schlecht kalkuliert, aber ja, also es ist halt schon auch immer die Leberkassemmel auch noch ein Teil davon.
Die LKW.
Die LKW, der
Leberkäse-Weckle.
Baustellen-Snickers.
Baustellen-Snickers, ja, sehr gut.
Na gut.
Okay, ja, ich schaue jetzt weiter in der Baustelle zu.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Folgt uns auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen für Feedback gerne an grobgesagt.info@gmail.com. Schreiben. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Empfehlt uns gerne weiter. Und ciao, ciao.
Ciao.